Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, Streit ist wichtiger als Sex, findet unser heutiger Protagonist Paul. Und bevor wir der Sache auf den Grund gehen, stelle ich unsere heutige Expertin vor. Und das ist Hanna Gentsch. Sie ist systemische Einzel- und Paartherapeutin und hat fast 20 Jahre Erfahrung in ihrem Metier. Hallo Hanna.
Hallo Alex, schön wieder da zu sein. Ein spannendes Thema heute.
Ja, Streit wichtiger als Sex, ja oder nein?
Ja oder nein, wichtiger, unwichtiger? Ich glaube, beides ist sehr wichtig, oder? Wenn wir uns mal darauf einigen können.
Würde ich definitiv auch sagen. Paul arbeitet als Journalist und hat uns seine Erfahrung aus seiner Ehe aufgeschrieben. Ehrlicherweise mit einem kleinen Augenzwinkern. Und diese Geschichte lese ich jetzt vor. Es kann schnell gehen zwischen uns. In der einen Sekunde ist alles ganz normal, in der nächsten bricht ein Vulkan aus. Hatten wir nicht den Deal, dass du dich am Montag um die Kinder kümmerst? Hast du endlich bei der Hausverwaltung angerufen? Anlässe gibt es genug. Neulich habe ich mal wieder einen Streit vom Zaun gebrochen, weil sie mich gefragt hat, ob ich genervt bin, obwohl ich ihr schon 100 Mal gesagt habe, wie sehr mich das nervt. Wir sind ein Paar und Paare müssen streiten. Ständig klebt man aneinander, muss Kompromisse machen, sich zusammenreißen. Immer ist da jemand, dem man das Badezimmer und die Stimmung versaut, der Freundlichkeit erwartet, wenn man gerade muffig ist und selbst muffig ist, obwohl er behauptet, er würde einen immer noch lieben. Das muss raus, damit man nicht eingeht. Längst ist wissenschaftlich erwiesen, wie ungesund es ist, Wut zu unterdrücken. Psychologen der Universität Frankfurt am Main ließen einmal Studenten Kundenservice-Mitarbeiter spielen. Jene, die immer freundlich blieben, bekamen einen höheren Blutdruck als diejenigen, die zurückpöbeln durften. Das beherzigen auch wir, weswegen es bei uns nicht sonderlich manierlich zugeht. Türen werden geknallt, wunde Punkte angebohrt und zack landen wir im Spiegelstadium, in dem man den anderen nachäfft und ihn verletzt, weil man ihn schlichtweg verletzen will. Trotzdem finde ich es gut, wie wir uns zoffen, manchmal sogar schon, während ich mich mit ihr zoffe. Dann schaue ich mir die Zornesfalte über ihrem linken Auge an und bin glücklich, weil ich alles richtig gemacht habe. Das kann ich natürlich nicht sagen, weil sie dann dächte, dass ich sie und ihre unberechtigten Anliegen nicht ernst nehme. Aber genau so ist es. Mitten in der Schlacht weiß ich, so habe ich es mir immer gewünscht. Es ist wie Sex, nur ganz anders. Zwei Menschen reißen einander die Schutzschicht vom Leib, bis sie nackt und ungeschminkt voreinander dastehen und mit blinder Leidenschaft aufeinander lossteuern. Mal sehen, was dabei rumkommt. Plötzlich kommt etwas über sie, dem sie nachgeben. Plötzlich gehen sie aufeinander los, bis sich alle Spannungen entladen haben, sie erschöpft voneinander lassen und sich die Frage stellen, was das denn schon wieder gewesen ist. Geht's noch? Zischt eine innere Stimme in mir, einen bescheuerteren Vergleich kann man kaum finden. Selbstverständlich hat die innere Stimme recht. Es ist ja ein gewaltiger Unterschied, ob man selig oder sauer in den Schlaf findet. Trotzdem, in Liebesbeziehungen ist das Streiten so wichtig wie das Miteinander Schlafen. Bei beidem kommt man einander nahe, bei beidem geht man an seelische Grenzen, bei beidem zeigt man einander, wie man wirklich ist, wenn man sich nicht zurückhält. Genauso wenig, wie ich mir vorstellen kann, mit dieser Frau, die ich nach 12 Jahren immer noch begehrenswert finde, keinen Sex haben zu wollen, kann ich mir vorstellen, dass ich ihr nicht immer auf den Geist gehe. Ich kenne mich selbst gut genug, um zu wissen, wie unerträglich ich sein kann. Was sollte ich von einer Frau halten, die mich ergeben hinnimmt? Ich will ja auch beim Sex eine, die sagt, was sie will. Sie hat also jedes Recht der Erde, mich anzuschnauzen. Und ich die verdammte Pflicht, mir das anzuhören, statt aus dem Raum zu gehen und zurückzuschnauzen. Wenn ich es nicht täte, wäre es, als würde ich mich im Bett regungslos unter sie legen und sie machen lassen. Ganz nett manchmal, aber auf Dauer eine Schäbigkeit. Menschen, die sich auf den Irrsinn der Liebe einlassen, müssen aus der Haut fahren und aus der Deckung gehen, sonst stirbt etwas zwischen ihnen. Auch Psychologen raten mittlerweile zur gefühlsgeladenen Offensivstrategie. Ich-Botschaften sind häufig zu soft und wirken antrainiert, sagt etwa eine Hamburger Paartherapeutin. Brüllen und Heulen können auch eine Entlastung sein. Wir haben natürlich auch versucht, dass jeder seinen Zorn bei sich behält und stattdessen vorsichtig und verständnisvoll nachgefragt, sozusagen seelischer Blümchensex. Hat nicht wirklich funktioniert. Man wird so heilig dabei und so uninteressant. Beim Streiten dagegen wird man einander ein paar Minuten lang wieder fremd. Und jeder Sexualtherapeut kann einem sagen, wie sehr das Erotische auf Fremdheit angewiesen ist. Soll sie mich also ruhig für einen bockigen Scheißkerl halten? Das gibt mir die Sicherheit, in ihrem Gefühlshaushalt noch eine Rolle zu spielen. Von ihr beschimpft zu werden, kommt mir vor wie eine Zärtlichkeit. Und ich schimpfe nur deswegen zurück, weil man Zärtlichkeiten erwidern soll. Ja, Hannah, jetzt kennst du Pauls ganze Geschichte und seine Meinung. Streit wichtiger als Sex. Aber wollen wir Streit nicht eigentlich immer vermeiden in Beziehungen?
Ja, es kommt in der Tat immer wieder dazu, auch bei mir in der Praxis, dass es eine Überangepasstheit gibt, dass Konflikte und Streit als etwas total Negatives wahrgenommen werden, dass man aus der Beziehung zurückhalten sollte, das nicht passieren darf. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, bitte streitet euch, bitte tauscht euch aus, bitte reibt euch. Am Ende sind Konflikte Aushandlungsprozesse, sie sind wichtig. Alles andere würde einen ganz klaren und totalen Stillstand in jeder Beziehungsdynamik bedeuten.
Okay, also nur noch mal kurz, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Also Konflikte sind wirklich wichtig für Beziehungen.
Konflikte sind wirklich wichtig für Beziehungen und es ist wichtig, sich auszutauschen, ist wichtig, diese unterschiedlichen Meinungen, die ja durchaus da sein dürfen in Beziehungen, auszutauschen und dass es da dann auch mal zu Wortgefechten kommt, das ist ja alles total natürlich und es darf, soll und muss sogar sein, damit man sich wieder angleichen kann, einen neuen Input in die Beziehung bekommt, Aushandlungsprozesse, den Infostand nochmal updaten kann. Also es ist auf so vielerlei Sicht wichtig, sich damit emotional zu verbinden.
Und was würdest du denn sagen? Also Konflikt, Streit, wichtig, habe ich verstanden. Aber ganz viele Leute können ja nicht richtig streiten. Also wie geht denn das überhaupt?
Richtig zu streiten?
Ja.
Ich glaube, es gibt so viele verschiedene Richtungen, von deren Warte man aus deine Frage jetzt beantworten könnte. Kommt ganz stark auf das Streitmuster oder das Konfliktmuster an, das man da bedient oder eben auch nicht bedient. Also ist man zum Beispiel eher jemand, der sich rauszieht aus Konflikten und merkt, ah, es wird ungemütlich und dann sage ich einfach, ach du, boah, ich muss los, muss irgendwie das Fahrrad von der Werkstatt abholen, lass später drüber reden, aber eigentlich man selber und der andere weiß auch schon, man wird nie wieder darüber reden. Man zieht sich einfach heimlich aus der Situation raus und versucht, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, weil man diese negativen Gefühle nicht haben will, weil man in der Harmonie bleiben möchte. Mhm. Was ja jetzt menschlich gesehen total nachvollziehbar ist, aber es führt natürlich on the long run dazu, dass es immer eine größere emotionale Distanz da sein wird, die sich immer mehr und mehr aufbaut. Wenn man gar nicht die Möglichkeit hat, sich zu verbinden, sich weiterzuentwickeln, neue Strategien zu entwickeln, für was auch immer da ist, dann gibt's ja eher die sehr aggressiven, die laut werden mit einer krassen Mimik und Gestik und auf den Tisch hauen und rumschreien und die Wut sie gerade so recht packt, was natürlich dann das andere Extrem ist. Und natürlich auch am Ende wieder zu einer emotionalen Distanz führt. Aber was aus einer anderen Historie kommt, da kommt wahrscheinlich jemand, der gelernt hat, ich muss meinen Standpunkt ganz laut und klar verteidigen und mich zeigen mit aller meiner, in Anführungsstrichen, Stimmgewalt, damit man mich hört, weil ich wahrscheinlich früher nicht gehört worden bin. Und dazwischen gibt's noch ganz viele Färbungen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, weil das würde wahrscheinlich die Zeit sprengen. Also man sieht, es gibt verschiedene Typen, die verschiedene Musterunterbrechungen benötigen am Ende.
Also ich finde das ja super interessant. Ne? Auf der einen Seite, wie du gerade sagst, hat man so die Harmoniesüchtigen und auf der anderen Seite so diese ganz Wütenden. Ne? Mhm. Beides, glaube ich, zwei riesige Themen, ja, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, es war ein Interview von den Gottmans. Es ist ja so ein ganz bekanntes Paar aus den USA, die seit Jahrzehnten die Liebe erforschen. Und von denen habe ich mal gehört, dass sie gesagt haben, ja, Streit wichtig, aber es gibt so vier apokalyptische Reiter, die man irgendwie vermeiden soll. Und das sei Kritik, Verachtung, Abwehr und Mauern. Mhm. Ich fand das total interessant. Was sagst du dazu?
Ja, würde ich jetzt mal am Ende einen Haken drunter setzen und sagen, ja, sicherlich sind das apokalyptische Reiter. Denn am Ende ist es natürlich so, Kritik, Verachtung führt eher wahrscheinlich zu tieferen Wunden, zu Verletzungen im Konflikt. Und Abwehr und Mauern, wie die Worte schon alleine für sich stehen, schaffen eher Distanz. Das heißt, somit kann es gar nicht dazu kommen, dass es in irgendeiner Form nach so einem ausgetragenen Konflikt wieder zu einer emotionalen Verbindung und Nähe führt. Das heißt, es schafft Distanz und Verletzungen.
Das heißt, okay, also das darf man alles nicht in einem Streit. Und damit jetzt ein Streit so richtig erfolgreich ist, ich also im Endeffekt alles rausgelassen habe, was ich irgendwie in mir drin habe, ohne den anderen jetzt aber extrem zu verletzen und so, dass der andere auch noch irgendwie happy ist, das klingt ganz schön anstrengend für mich.
Ja, Streiten ist ja auch unglaublich anstrengend. Deswegen gehen ja so viele Leute auch Konflikten und Streit aus dem Weg. Also wie gesagt, das ist menschlich.
Stichwort Harmonie.
Ja, Stichwort Harmonie. Und Harmonie ist ja auch was Wundervolles.
Wobei, und da hatten wir es ja auch gerade, ne, dass jemand dann so dann vermeidet er den Streit, weil dann sagt er, oh, ich muss eigentlich hier noch was abholen und tralala. Und ich glaube, wenn jemand so sagt, so ohne Harmonie komme ich überhaupt nicht klar oder ich bin irgendwie harmoniesüchtig, das ist ja auch nicht so doll, oder?
Ja, wenn ich natürlich eher in dieser Harmoniesucht drin stecke, emotional, komme ich wahrscheinlich eher aus einer Ecke, in der ich gelernt habe, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das heißt, ich möchte nicht in diese aufregende, emotionale Welt eintauchen. Ich bin wahrscheinlich eher überangepasst. Ich wäge ab, was der andere denn da so fabriziert und passe mich dann dem an und habe gar nicht mein, also habe schon meinen eigenen Standpunkt, trage ihn aber nicht nach außen. Das heißt, nach außen bin ich eher immer in der Anpassung und denke mir, ja, okay, gut, dann gehe ich halt auch nach links oder okay, dann gehe ich halt auch nach rechts und ja, eigentlich habe ich keinen Hunger und okay, ja, lass einfach weiter mit dem Radl fahren, weil Radltour geht noch eine Stunde und das schaffe ich schon noch, obwohl ich eigentlich schon innerlich fast zusammenbreche und furchtbar Durst und Hunger habe, aber dem anderen nicht zur Last fallen möchte.
Also ich meine, das kann ja ein paar Jahre gut gehen, aber ich glaube, auf Dauer hat man da echt ein Problem, oder?
Auf Dauer ist es natürlich nicht nur für den in Anführungsstrichen Menschen auf der Harmonieseite furchtbar anstrengend, sondern für den anderen auch. Also der andere in einer Paarbeziehung, in familiären Kontexten, Freundschaftskontexten hat natürlich am Anfang das Gefühl, Mensch, super, da ist jemand, der mir eigentlich ständig in die Karten spielt und total angenehm die Person, da ist ja eigentlich super sozial verträglich, kann man überall hin mitnehmen, ist wahrscheinlich immer ein gern gesehener Gast, aber auf der anderen Seite hat man auch nie jemanden an der Seite, der einem mal klar Kontra gibt, der einem sagt, du, das, was du da gerade gemacht oder gesagt hast, sorry, aber bin ich überhaupt nicht mit dabei. Und auch das ist ja total wichtig, in authentischen Beziehungen auf Augenhöhe jemanden zu haben, der einem auch mal ein bisschen den Latz um die Ohren knallt und sagt, also so nicht, weil nur dadurch können wir uns ja weiterentwickeln, lernen und uns auch selbst reflektieren. Wenn wir nicht Reibungen haben, werden wir irgendwann ganz furchtbar kauzig. Und das macht auch keinen Spaß.
Nee, total. Und ich glaube, das war eigentlich vor allem auch das, was Paul in seinem Text, in seiner Erfahrung über seine Ehe rausbringen wollte, ne? Weil das war ja an der einen oder anderen Stelle schon sehr überspitzt. Aber ich glaube, darum geht's ja, ne? Man, als gutes Paar braucht man ein bisschen Reibung, sonst ist es auch irgendwie langweilig.
Ja, ja. Ja, und monoton. Tut sich nichts.
Die andere Seite, die du ja vorhin angesprochen hattest, war diese Wut. So. Das heißt, nicht gewalttätig, sowas überhaupt nicht, aber halt auch mal, ja, dass man Wut rauslassen kann. Fällt ja auch Frauen ehrlicherweise ein bisschen schwerer als Männer. Wie wichtig ist es denn, dass man auch mal Wut innerhalb von einer Beziehung zeigt, wenn man denn wütend ist?
Lieber Alex, würde ich jetzt aus meiner praktischen Arbeit gar nicht so unterschreiben, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Ja,
ach,
in der Tat nicht.
Okay, also ich glaube, ich habe zu viele Bücher gesehen, wo immer so the female rage, so jetzt endlich traut euch. Okay, ich glaube, ich bin gebrainwashed. Interessant,
also,
erzähl.
Auch nur in meiner Bubble vielleicht. Vielleicht würden es auch ganz viele andere nicht unterschreiben, aber also ehrlicherweise in meinem Daily Business laufen mir genauso viele wütende Frauen wie wütende Männer über den Weg.
Sehr gut.
Und ich glaube, es kommt eher aus der eigenen Historie heraus. Bin ich eher ein Wutmensch? Das heißt, habe ich eher gelernt, so wie vorhin schon angeschnitten, ich muss meinen Standpunkt ganz klar verteidigen, sonst werde ich nicht gehört und nicht wahrgenommen und ich muss vielleicht auch so ein bisschen meine eigene Unsicherheit, mein vielleicht nicht ganz so stabiles Ich verteidigen und werde eher lauter als leiser. Oder bin ich eher in einem Umfeld aufgewachsen, das Konflikte befeuert, ein gutes Role Model war, dann bin ich eher vielleicht in einer gesunden Streitkultur drin und nicht so laut. Und da ist es, glaube ich, total unerheblich, ob Junge oder Mädel.
Mhm. Paul sagte ja auch in seinem Text, dass Ich-Botschaften laut Experten, die hat er dann auch gleich noch mit angebracht, oft zu soft und zu unauthentisch oder antrainiert wirken würden. Und ich finde das ja total interessant, weil ich finde, wenn man sich so aktuell so ein bisschen mit Mental Health oder überhaupt Kommunikationsstrategien auseinandersetzt, das wirklich blinkt ja überall auf, ne? Quasi, dass man immer Ich-Botschaften sagen soll, damit man gut kommunizieren kann und bloß keine Vorwürfe. Und ja, was sagst du denn dazu?
Also, ehrlicherweise empfehle ich auch sehr häufig, Ich-Botschaften zu verwenden, um eine positive Streitkultur oder Konfliktkultur in Beziehungen oder auch in Familien, also egal, romantisch, familiäre, freundschaftlichen Beziehungen zu etablieren. Denn natürlich nehmen sie so ein bisschen das Feuer raus. Sie nehmen den Zeigefinger weg, sie machen aus einem Du ein Bedürfnis, einen Wunsch und nicht ein, hey, ich dräng dich in die Ecke, zeige mit dem Finger auf dich und lass dir keinen Raum mehr. Das heißt, der andere hat eigentlich gar keine Wahl, als verbal zurückzukommen. zu attackieren und schwuppdiwupp ist man echt in einem unguten Konflikt, aus dem man wahrscheinlich ohne Verletzung gar nicht mehr rauskommt. Von dem her finde ich echt, ich Botschaften ehrlicherweise schon ganz gut. Klar, hören die sich, wenn sie nicht im alltäglichen Gebrauch sind, am Anfang ein bisschen konstruiert an, aber ganz ehrlich, dann lieber konstruiert, als weiterhin mit Du-Botschaften verbal sich gegenseitig zu attackieren.
Und im Endeffekt ist doch auch, macht er nicht den, ja, ich will jetzt sagen, der Einsatz die Droge, aber ich glaube, so sagt man das gar nicht. Ich verschiebe immer Sprichwörter. Wie sagt man das denn? Wenn man, weißt du, wenn du so, je mehr man nimmt, ist immer nicht so gut. Das Maß? Nein.
Ich weiß gar nicht so richtig.
Was du so sagt, wenn man so, ganze Tafel Schoki nicht so gut, Drittchen so, okay, weißt
ja,
du, so.
Ja, ja, klar.
Und im Endeffekt ist es doch da wahrscheinlich auch so.
Wenn gut ich jetzt, dosiert.
Ja, ja, genau. Wenn ja. ich jetzt in jedem Satz so, und ich gebe mir immer besonders viel Mühe, dass jeder Satz so klingt, dann wirkt es vielleicht auch einfach irgendwie ein bisschen deppert, wenn ich es jetzt noch nicht so gewohnt bin. Aber
absolut.
Man kann sich ja üben darin.
Ja, klar. Und am Ende, und da sind wir jetzt auch wieder bei einem Konflikt, das ist ja nichts anderes. Zum Glück sind wir ja alle in einem dauernden und fortwährenden Prozess. Das heißt, wir dürfen lernen, wir dürfen uns neue Methodiken, wir dürfen uns neue Strategien aneignen. Und wenn man sich davor versperrt, ich weiß nicht, ob das so eine unglaublich gute Entscheidung für einen selbst ist.
Verstehe ich total. Was sollte man denn als Paar nach einem Streit tun, damit das emotional nicht so eskaliert?
Naja, vielleicht geht man sich erstmal ein bisschen aus dem Weg.
Ja.
Ich glaube, das ist schon.
Also nicht hier direkt Versöhnungsex, sondern erstmal
ja.
Ciao.
Also du, ich glaube, dass das sicherlich für manche Paare gut funktioniert. Aber ich glaube, dass es durchaus auch wirklich manchmal von Vorteil sein kann, sich erstmal ein bisschen aus dem Weg zu gehen, durchzuatmen, sich zu sortieren und auch wirklich die eigenen Emotionen runterzukochen, um sich dann wieder gegenüberzutreten und sich wirklich zu versöhnen. Weil Versöhnung, Sex, ja, mag sein, dass es körperliche Nähe bringt, aber ist es dann wirklich die emotionale Nähe, die man in einer Beziehung auf Augenhöhe, die in irgendeiner Form gesund ist, braucht? Ja, wir brauchen Intimität in Liebesbeziehungen, absolut.
Aber so ein dahinter. Gutes Gespräch ist ja auch was sehr Intimes.
Viel intimer, finde ich
ja.
persönlich. Ja, genau. Deswegen finde ich, es reicht nicht aus. Versöhnungsex reicht nicht aus, um sich als Paar gut aufzustellen nach einem Konflikt.
Und gerade damit man Konflikte lösen kann, sind die Gespräche ja auch unerlässlich, ne? Also so gut ein wichtiger oder so wichtig ein guter Streit ist, aber genauso wichtig ist ja dann auch das klärende Gespräch. Würdest du sagen, kein guter Streit ohne klärendes Gespräch danach?
Naja, es gibt, wenn man jetzt wirklich einen super guten Streit hinbekommt, dann braucht man das klärende Gespräch vielleicht gar nicht mehr danach, weil es ja gar nicht so eskaliert ist, dass man danach noch irgendwie den Scherbenhaufen wieder zusammenkleben muss zur schönen Vase, die dann doch noch ganz gut aussieht, sondern vielleicht hat man dann die Kür schon wirklich so gut geschafft, dass es fein ist, dass man es ausgekartelt hat.
Ja, finde ich, ja, doch, kann ich auch unterstreichen. Ich würde jetzt einmal noch gern zu seinem Anfangsvergleich kommen, dass er sagt, Streit ist wichtiger als Sex. Ich finde den Vergleich ja irgendwie interessant, weil er hatte ja in seinem Text dann erwähnt, in dem Streit wird man sich kurzzeitig fremd, weil sich niemand mehr zurücknimmt. Und hat dann den Vergleich gezogen, dass Fremdheit ja auch was sehr Gutes für Sexualität ist. Was würdest du denn dazu sagen?
Also ich finde der Vergleich, ich würde ihn dick und fett durchstreichen, weil dahinter steht Beziehung. Und in einer Beziehung kann es nicht wichtiger sein, weil Beziehung ja aus emotionaler Tiefe hoffentlich rührt. Und Sexualität ist etwas, was der Mensch braucht, was dazugehört, aber es ist am Ende, natürlich hat es einen sehr oberflächlichen Anteil. Es ist eine sexuelle Anziehungskraft, die sehr viel mit oberflächlichen Reizen zu tun hat und wenig in dem Moment mit emotionaler Verbundenheit. Also man kennt es, es gibt genug Menschen, die viele One-Night-Stands haben, die auf Sexpartys gehen und so weiter und so fort, aber da führt man keine Beziehung. Und in dieser Form kann es sein, dass Sexualität total wichtig ist und viel wichtiger als zu streiten, aber da führe ich halt auch keine Beziehung.
Mhm.
Und ich finde, das klammert das eine aus mit dem anderen.
Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen? Was ist besonders wichtig für ein Langzeitpaar? Was wären so deine drei Zutaten, die so gegeben sein sollten, damit es auf Dauer auch funktioniert?
Respekt, Kommunikation auf Augenhöhe und direkte und offene Kommunikation und nicht diesem totalen Hollywood-Mythos aus dem Anfang der 2000er-Filme hinterherzuhängen. Er oder sie müsste doch wissen, was ich möchte, weil wir kennen uns doch schon so lange und außerdem besteht mein ganzes Leben nur aus Thesen. Nein, ich muss sagen, was ich will, sonst kann es der andere nicht wissen.
Ja, definitiv, da unbedingt. Also wie wichtig das ist, ne, vergisst man aber auch so oft. Wenn man denkt, der kennt mich doch. Nein.
Ja, er kennt dich oder sie kennt dich, aber deswegen kann
man... nicht in den Kopf reingucken. Nö. Wie denn auch? Nein. Also
total absurd. Also
ja. Ja. Und zuletzt noch, Hannah, was ist dein Tipp an alle, die sich in Beziehungen schwer tun zu streiten, beziehungsweise ihre Gefühle auch mal so ein bisschen ungefiltert herauszulassen? Also das soll jetzt vor allem an Personen gehen, die einfach sich super schwer tun, ihr eigenes Bedürfnis auszusprechen. Ja. Und vielleicht eben auch mal mit ein bisschen Rums dahinter und nicht immer nur nach, ich habe 8 Wochen drüber nachgedacht und...
Am Ende geht's darum, dieses Muster so zu unterbrechen, dass man neue Erfahrungswerte für sich schafft und merkt, ah, okay, die Welt geht nicht unter, ich werde nicht total abgelehnt von meinem sozialen Umfeld, nur weil ich hinter meinen Bedürfnissen und Wünschen stehe. Das heißt, eigentlich am besten suche ich mir eine Vertrauensperson, mit der ich so ein bisschen üben kann. Oder versuche es auch mit ganz mini kleinen Kleinigkeiten im Supermarkt, dass ich nochmal nachfrage, ob mir jemand zeigen kann, wo denn vielleicht das Tomatenmark liegt, weil ich die erste Erklärung nicht verstanden habe und wirklich dahinter stehen bleibe und nochmal hingehe und sage, können Sie es mir bitte nochmal zeigen? Ich habe es nicht gefunden. Es wäre schön, wenn Sie vielleicht vorgehen und ich einfach mitgehen kann. Oder, dass man wirklich an kleinen Erlebnissen im Alltag übt, bei seiner Linie zu bleiben, wo man sich sicher fühlt, wo eigentlich auch nichts viel passieren kann. Und somit quasi diese alten Mythen von, ich darf meine Meinung nicht sagen, ich darf nicht hinter dem stehen, was ich denke und fühle, ja, zu überschreiben und was Schönes Neues draus zu machen.
Ja, finde ich super. Also vielen Dank, Hannah, für das tolle Gespräch und deine ganzen Tipps. Also ich gebe zu, ich war früher auch mal total harmoniesüchtig, musste das auch so ein bisschen lernen. Aber ich finde, das tut wahnsinnig gut, wenn man einfach mal so raussagt, was man denkt. Ich finde das wie so ein Regen im Sommer. Irgendwie reinigend.
Absolut.
Also nochmal vielen Dank, Hannah, und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
Ich mich auch, liebe Alex. Bis dann.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Hannah Gensch möchte, der kann einen Termin in ihrer Praxis ausmachen. Ihre Website mit allen Informationen findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.